Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Moin und herzlich willkommen zu einer Podcast-Spezialausgabe. Am Montag ist Stadtderby und daher heißt es in dieser Woche Millerntalk meets HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Hendrik Jacobs und normalerweise spreche ich hier nur über den HSV. Heute aber begrüße ich zum Derby-Talk zum einen meinen Kollegen Alex Berthold vom Millerntalk. Moin Alex.
Moin Hendrik.
Und passend zum 105. Stadtderby am Montag am Millerntor haben wir zwei Protagonisten der beiden Vereine bei uns zu Gast. Und da es ein Heimspiel für den FC St. Pauli ist, übernimmt die Vorstellung heute natürlich wieder der frühere Stadionsprecher Rainer Wulff.
Hier ist die Derby-Spezialausgabe von Millerntalk meets HSV. Wir müssen reden. Wir begrüßen höflich, wie wir nun mal beim FC St. Pauli sind, zum einen den Co-Trainer unseres Stadtrivalen, und das ist Merlin Polzin. Zum anderen aber besonders herzlich unseren Assistenztrainer, Standardsituationsexperten, Buchautor und echten Hamburger Jung. Hier ist unser Loïc Favé.
Ja, und wir begrüßen nicht nur einen Hamburger Jung, sondern gleich zwei. Mit 28 und 30 sind sie zudem die wohl jüngsten Co-Trainer, die je bei den Profis des HSV und des FC St. Pauli gearbeitet haben. Moin ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
Moin. Moin.
Ja, die These, jüngste Co-Trainer des HSV und St. Pauli müssen wir, also wir haben es nicht gegengecheckt, haben es jetzt einfach mal vermutet, wisst ihr mehr? Ich glaube, du hast sogar in deinem eigenen Trainerstab noch einen jüngeren, oder?
Ich wollte gerade sagen, ja. Eine Woche oder zwei Wochen bin ich älter als Fabi. Von daher, für unser Trainerteam gilt das schon mal nicht.
Ja, Fabian Hützeler, der zweite Co-Trainer des HSV, des FC St. Pauli, sorry. Ich übe noch hier mit St. Pauli.
Ja, der hat diese Woche Geburtstag. Ich hatte letzte.
Sehr gut. Und Merlin, weißt du, hast du schon mal gehört, ob es vor dir schon mal jemand gab?
Da bin ich überfragt, um ehrlich zu sein.
Ja. Auf jeden Fall konnte man eben schon erkennen, als ihr euch begrüßt habt, dass ihr euch schon mal begegnet seid und nicht erst zum ersten Mal im Hinspiel beim 2:2 im Volksparkstadion. Woher kennt ihr euch?
Ja, wir haben uns in der Jugend schon häufiger gesehen, das heißt mit den Mannschaften zusammengespielt, vorher als ich noch in Osnabrück war. Ja, und über die Jahre als Hamburger lernt man sich dann kennen, schätzt die Arbeit des Kollegen. Ja, und dementsprechend sind wir uns schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen.
Okay. Luik, du als Nachwuchstrainer des ETV? Oder?
Genau, ja. Wir haben in der B-Regionalliga, glaube ich, als ETV dann gegen Osnabrück gespielt. Und ja, habe vorher immer viel gehört, weil ist ja so in Hamburg in dem Bereich, dass sich viele untereinander dann auch kennen, aber wir hatten, glaube ich, da noch gar keinen Kontakt. Und dann über die Spiele haben wir vor und nach dem Spiel ein bisschen länger gesprochen und dann den Kontakt gehalten über die Zeit.
Aber als Aktive habt ihr nicht gegeneinander gespielt mal, oder?
Nein.
Nein.
Auf jeden Fall ist es cool, dass ihr heute da seid. Ihr beide lebt ja so ein bisschen euren Traum, ne? Also du hast ja auch eine hohe Affinität zum FC St. Pauli. Wie ist es bisher für dich, dieses Jahr, diese Saison verlaufen?
Ja, auf jeden Fall ist es ein Traum, weil Fußball hat einen Großteil meines Lebens bestimmt. So, man fängt an, oder ich habe angefangen hier in Hamburg selber Fußball zu spielen und bin dann in den Trainerjob reingerutscht beim ETV, erstmal mit einer dritten Mannschaft. Da waren, glaube ich, noch 5 Spieler übrig aus der ersten und zweiten, die einen Trainer gesucht haben. Und habe das immer so ein bisschen nebenbei verfolgt, habe mein Studium gemacht und geguckt, okay, mal gucken, was im Trainerbereich noch so passiert oder wie lange man das machen kann. Und umso mehr freue ich mich, dass ich inzwischen das jetzt hauptamtlich dann machen kann. Und muss auch sagen, dieses Jahr, man gewinnt so viele neue Eindrücke und ich freue mich jeden Tag, an die Kollerstraße zu kommen und da auf dem Platz zu stehen, weil es ist einfach eine tolle Sache.
Du hast mir vor der Sendung verraten, dass du aber auch beinahe Sportjournalist geworden wärst. War es wirklich eine Alternative für dich?
Ja, so nah dran war ich nicht, aber es war schon so, dass ich nach meinem Abi eben geschaut habe, okay, was passt zu mir? Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich irgendwas mit Fußball machen möchte, aber eben noch nicht in welchem Bereich. Und dann habe ich verschiedene Sachen beim NDR, habe ich ein Praktikum gemacht, beim Kicker, also auch im sportjournalistischen Bereich. Und aber eben auch im Fitnessstudio als Personal Trainer verschiedene Sachen ausprobiert und dann geguckt, was macht mir am meisten Spaß.
Wie ist das mit deiner Verbundenheit zum FC St. Pauli? In deiner Jugend gab es die oder warst du vielleicht sogar Fan des HSV? Darfst du das hier verraten?
Ja, es ist so, dass meine Mutter aus Frankreich kommt. Von daher habe ich, als ich klein war, wenn ich ehrlich bin, mal sehr viel nach Frankreich geschaut, durch die Nationalmannschaft auch mit Zidane und Henri, die 98 Weltmeisterschaft als Weltmeister dann auch. Muss ich ehrlich sagen, das hat dann mehr Spaß gemacht, als bei Deutschland zuzuschauen in dem Jahr. Und von daher auch so französischen Fußball dann gerade so Zidane mit Real Madrid, so die Zeit mehr verfolgt. Und dann, klar, als Hamburger schaut man auf beide Vereine dann auch. Als ich so in der Zeit war, wo ich viel mich mit Fußball beschäftigt habe, hat der HSV, glaube ich, Champions League gespielt. St. Pauli war da in der Regionalliga. War ich bei beiden Vereinen auch immer mal im Stadion mit dabei. Und die letzten Jahre beim ETV war es dann so, dass man zu beiden Vereinen einfach einen guten Kontakt gehalten hat. Es gibt in beiden also auch beim HSV-Spieler, die ich in der Hamburger Auswahl trainiert habe, beim Verband hatten wir eben aus beiden Vereinen dann die Spieler auch da. Und ja, so hat sich das eigentlich entwickelt.
Mhm. Merlin, deine Verbundenheit zum HSV ist bekannt. Da werden wir auch später nochmal etwas mehr drüber sprechen. Du bist jetzt seit einem halben Jahr hier, ein bisschen mehr Co-Trainer beim HSV. Wie ist das für dich? Lebst du aktuell deinen Traum, deinen persönlichen Traum?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähnlich wie Loic das eben schon beschrieben hat, sind wir einfach dankbar dafür, dass wir in dem Bereich arbeiten dürfen, dass wir tagtäglich mit solch hochklassigen Fußballspielern auf dem Platz arbeiten können, dass wir uns immer wieder selber auch weiterentwickeln können. Und ja, es macht einfach riesig Spaß und es ist ähnlich wie eben schon beschrieben, dass man jeden Tag sich eigentlich auf das freut, was kommt.
Ja, wie lange hat es gedauert, bis du realisiert hast, dass du jetzt selbst als Trainer beim HSV arbeitest, für die Mannschaft, für die du ja als Jugendlicher und als Kind schon immer gehalten hast?
Ja, das Realisieren ging eigentlich relativ schnell, aber man fährt also wirklich jeden Tag, wenn ich am Stadion vorfahre oder wir auf dem Trainingsplatz stehen und ich dann das Volksparkstadion sehe, dann schaut man hoch und denkt, Wahnsinn, was für eine Ehre, was für ein Traum hier jetzt einfach gerade in Erfüllung geht. Und gleichzeitig aber auch dann wieder umso motivierter, auch gut zu arbeiten, mit den Jungs gut voranzukommen, unsere Entwicklung voranzubringen und dementsprechend jeden Tag eigentlich hervorragend gelaunt.
Ihr seid ja beide in einem Alter, wo viele noch in der Blüte ihres Fußballerlebens eigentlich sind und ihre besten Leistungen auf den Platz bringen. Will man da manchmal gerne auch einfach Spieler sein? Also ihr seid ja beide leidenschaftliche Fußballer. Wann habt ihr gemerkt, dass es mit der Profikarriere vielleicht abseits besser klappt als in der Spielerrolle?
Ja, bei mir ging das relativ schnell. Also ich habe in der Jugend auch bei meinem Verein, beim Eimsbüttler TV gespielt. Wir hatten auch eine ganz gute Mannschaft, haben C-Jugend-Regionalliga, A-Jugend-Regionalliga dann auch gespielt. Aber so mit dem Übergang in Herrenbereich eigentlich, da gab es ja damals diesen OZ-Pokalskandal und so ein Hin und Her, auch was die Mannschaften anging. Ich habe mich bin viel verletzt gewesen auch in der Zeit und habe mit 18 dann angefangen als Trainer, stand dann mehrmals die Woche auf dem Platz. Und als es da ein bisschen intensiver wurde, auch beim Hamburger Fußballverband, habe ich für mich einfach gesagt, okay, dieses Doppelte, das kriege ich nicht hin. Da leiden am Ende beide Sachen drunter und habe mich dann mehr auf den Trainerjob oder die Arbeit als Trainer fokussiert.
Hast du in der Mannschaft damals gespielt, die OZ-Pokalsieger wurde und dann ja im Prinzip geschlossen ausgetreten ist?
Nee, meine Mannschaft war die danach den Platz als junge A-Jugend übernommen hat.
Gegen Greuther Fürth,
ja.
Richtig?
Ja.
14-0, 14-1, was war's? 12-0?
10? Nee, so hoch was nicht.
Aber ich glaube, zweistellig wurde es am Ende noch.
Ja, leider ja. Ja. Mein bester Freund ist der Torwart damals, aber deswegen weiß ich, dass es zweistellig war. Der wollte das unbedingt verhindern, aber ja.
Und genau weiß ich es nicht mehr. Heute spielst du selbst noch oder gar nicht mehr?
Nee, also wir haben mit den Trainern beim ETV haben wir irgendwann mal so eine Runde aufgemacht, dass wir dann häufiger auch nach den Trainingseinheiten da nochmal gespielt haben. Jetzt hier im Moment ist es schwierig, also es geht ja gar nicht. Von daher ist es so, dass ich, seitdem ich bei St. Pauli bin, ja wenig Fußball selber spiele.
Ja, Merlin, bei dir ist bekannt, du musstest relativ früh aufhören. Zeharthrose war das genau. Kannst du heute noch spielen? Kickst du ab und zu nochmal? Wie schwer fällt es dir vielleicht auch, auf den aktiven Fußball zu verzichten?
Ja, auf jeden Fall fällt es mir sehr schwer. Ich glaube, das, was uns alle ja verbindet, ist die Liebe zum Spiel, zum Fußball an sich. Und da ist bei mir auf jeden Fall, wenn man mir die Frage stellen würde, Trainer oder Spieler, dann würde ich immer sagen Spieler auf jeden Fall. Klar, man versucht so ein bisschen, was auch eben schon beschrieben wurde, im privaten Bereich vielleicht einmal gegen den Ball zu treten, aber die Zeit lässt es dann eher weniger zu. Das heißt, die Momente vor den Trainingseinheiten oder danach mit den Jungs, mit den Trainerkollegen, die sind dann schon sehr wertvoll.
Loic, kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal die Chance gesehen hast, okay, ich kann tatsächlich Co-Trainer bei St. Pauli werden? Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als der erste Anruf kam? Was ging dir da durch den Kopf?
Ja, also es war, ich kann mich noch gut dran erinnern, ich war gerade in Frankreich bei meiner Familie, habe da Urlaub gemacht und dann rief Timo an, mit dem ich schon länger ja im Kontakt war und wo auch klar, wir haben viele Dinge vorbereitet für den Fall, dass es mal so kommt. Aber trotzdem war es dann schon sehr überraschend und ich glaube, ich bin auch einen Tag später direkt mit dem Flieger dann nach Hamburg, was aus der Bretagne heraus gar nicht mal so einfach ist. ja, von daher kann ich mich gut an den Tag erinnern.
Wurde ein bisschen hektisch dann wahrscheinlich, ja. Ne? Und die Familie komplett durchgedreht vor Freude, könnte ich mir vorstellen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wobei, es war auch so, dass es relativ schnell ging und zum Glück aber hatte ich glaube ich schon 10 Tage Urlaub dann gemacht. Und wenn es nach dem zweiten Tag wären meine Großeltern wahrscheinlich ein bisschen sauer gewesen und nicht so froh über die Nachricht, aber so passte das dann.
Ja, Merlin, vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie im Sommer dann das Angebot vom HSV kam. Wer hat dich als erstes informiert? War das Daniel Thune, der dich dann angerufen hat?
Ja, genau. Er hat mir persönlich mitgeteilt, dass sich ein bisschen was bewegt in der Geschichte. Und ja, dann jetzt auch schon mehrfach gesagt, dann war es für mich kaum zu greifen. Dann war es riesengroß, weil das der Verein ist, wo man dann früher auf der Tribüne stand oder mit den Jungs in der Kurve unterwegs war. Ja, und als ich dann meinen Eltern oder auch meiner Oma dann davon erzählt habe, dass das jetzt wirklich klappen wird, dann ja, war es einfach ein riesengroßes Glücksgefühl, was da in der gesamten Familie Polzin aufgekommen ist.
Ja, musste dann Daniel Thune nochmal nachfragen, ob er dich dann auch wirklich mitnehmen kann oder hat er dich dann auch erst informiert, als klar war, du kannst auch mit?
Nee, wir haben natürlich im Vorwege schon gesprochen, dass jetzt Gespräche anlaufen. Aber ja, die Frage, ob ich mitkomme oder nicht, die hätte er mir nicht stellen müssen.
Ja, so richtig langweilig war es für dich ja bisher auch überhaupt nicht. Ihr habt ja einen unheimlich schweren Start auch gehabt, wart dann plötzlich nach dem 0-3 gegen Düsseldorf Vorletzter. Hast du dir da manchmal gedacht, um Gottes Willen, wo bin ich denn hier reingeraten? Im Jugendfußball war doch alles so schön ruhig und harmlos.
Ja, die Frage wurde mir tatsächlich schon häufiger gestellt und ich sehe das ein bisschen anders. Natürlich ist es alles neu und klar, im Profifußball gucken noch mehr Leute drauf, aber bin immer so, dass ich auf das schaue, was ich beeinflussen kann und die Arbeit, die ich auch mache. Von daher, Merlin wird das sicherlich bestätigen können, auch im Jugendbereich macht man sich vielleicht dann einen inneren Druck, so was man einfach erreichen möchte oder die Ziele, die man sich gesetzt hat. Und jetzt, was die Hinrunde angeht, habe ich das eben auch als meine Aufgabe angesehen, ja, zu gucken, was können wir verbessern, wo stehen wir in unserem Prozess, den wir mit Timo auch angehen wollen, so, und da immer wieder Feedback zu geben. Von daher, klar ist das nicht schön, wenn man dann die Spiele so verliert, aber ich habe da jetzt nicht besonderen Druck, Stress irgendwie für mich dann wahrgenommen. Also das hat sich jetzt nicht groß unterschieden zu dem, was ich davor gemacht habe.
Es war ja schon durchaus ein Risiko, ne? Das FC St. Pauli, also ein neuer Trainer kommt aus der eigenen Jugend, bringt dann noch zwei unerfahrene Co-Trainer mit, die beide erst ja, 27, 28 Jahre alt ist. Natürlich kam dann in dieser schlechten Phase auch die Diskussion direkt auf, ob man vielleicht nicht doch hätte einen erfahrenen Co-Trainer noch dazu nehmen müsste. Wie hast du diese Diskussion empfunden oder hast du sie überhaupt mitbekommen?
Nee, ich wollte gerade sagen, also ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, muss ja. Ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben viel zu tun gehabt. Bei uns und viel die Spiele angeschaut, also habe ich nicht mitbekommen.
Ja. Merlin, du bist auch mit 30 noch ein sehr junger Co-Trainer, hast dann aber jetzt hier direkt beim HSV einen super Start hingelegt. Dann kam aber auch direkt die andere Phase, die du erlebt hast, mit 5 Spielen ohne Sieg, 3 Niederlagen in Folge. Hast du da das erste Mal so richtig gemerkt, wie stürmisch so das Leben als HSV-Trainer sein kann?
Ja, ich glaube, dass es eigentlich für uns immer darum gehen sollte oder wir uns auch im Vorwege damit auseinandergesetzt haben, was die gesamte Saison angeht, was eine gewisse Entwicklung angeht. Und da gilt es einfach, so einfach, wie es sich anhört, gut zu arbeiten, mit den Jungs tagtäglich an Dingen, ja, Dinge zu verbessern, die schon gut sind, die noch nicht gut sind, aber auch gleichzeitig dann die Stärken, die man hat, weiter auszubauen. Und dann sind sicherlich Saisonphasen bisher gewesen, die sehr turbulent waren, sicherlich dann, was das Positive angeht, aber auch dann die negativen Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Aber das Wichtigste ist immer, was wir draus ziehen, was wir aus den Spielen, die dann auch nicht erfolgreich waren, mitnehmen. Und da sind wir auf einem guten Weg und den Weg werden wir weitergehen, um dann letztendlich möglichst erfolgreich zu sein.
Ja, trotzdem war das mit Sicherheit eine neue Erfahrung auch für dich, oder? Gerade das mediale Umfeld ist dann ja doch etwas deutlich präsenter als es noch in Osnabrück war und auch nach drei Spielen ohne Sieg gibt es dann auch schon entsprechende Schlagzeilen von Ergebniskrise etc. Kommt sowas dann bei dir an? Kriegst du das irgendwo gespiegelt?
Es kommt auf jeden Fall an, dass wir die Spiele nicht erfolgreich bestreiten, weil man dann im privaten Umfeld das schon natürlich mitbekommt, wie vielen Menschen auch der HSV was bedeutet oder was er ihnen bedeutet. Die mediale Situation versuchen wir eher so nicht auszublenden oder ich für mich persönlich jetzt gesprochen, aber ich versuche das gar nicht auf meine Arbeit irgendwie einfließen zu lassen, sondern ich kümmere mich, wie eben schon gesagt, um die Dinge, die ich beeinflussen kann und was geschrieben wird, gesprochen wird, dass da habe ich keinen Einfluss drauf, sondern eher auf das nächste Training, auf das nächste Spiel und darauf liegt dann auch der Fokus.
Wie oft musstest du Freunden und Familie Niederlagen erklären? Also die sind ja sicherlich auch Fans. Musst du da auch mal noch eine kleine Analyse vollziehen, wenn du mit deinen Jungs irgendwie Kontakt hast?
Ja, wenig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, viele Freunde, die bei mir jetzt auch enger dran sind, das dann vielleicht auch wissen oder dass ich da nicht noch Lust habe, mit denen eine große Spielanalyse zu machen. Ich glaube, viele kennen mich auch aus meiner Zeit dann beim ETV, wissen, wie ich auf Niederlagen reagiere, was dann bei mir so los ist. Von daher, klar spricht man über die Spiele, aber es war jetzt nicht keine großen Spielanalysen.
Jetzt machst du uns neugierig. Wie bist du denn nach Niederlagen?
Ja, ich bin schon sehr ehrgeizig und von daher nervt mich das natürlich, wenn wir verlieren. Und ich bin dann so, dass ich mir das Spiel ein paar Mal anschaue, versuche frei von Emotionen, als es geht, zu gucken, okay, was haben wir gut gemacht, woran müssen wir arbeiten. Und häufig ist es ja auch so, gerade bei uns in der Hinrunde, dass wir in vielen Spielen auch eine gute Leistung gezeigt haben, uns aber für den Aufwand, den wir betrieben haben, auch nicht belohnt haben. Und da sehe ich das eben dann auch als meine Aufgabe, darauf zu schauen, zu gucken, okay, vielleicht hat es nicht gereicht mit Punkten, aber was können wir daraus mitnehmen, eben für die nächsten Spiele auch wieder. Von daher ist das so der Schwerpunkt, wenn es nicht so läuft, aber auch wenn es läuft, das Spiel nochmal auseinanderzunehmen und zu gucken, was sind Ansatzpunkte, um da weiterzumachen.
Der Druck ist bei euch auf jeden Fall nicht mehr ganz so groß, wie er noch in der Winterphase war. Jetzt steht das Derby vor der Tür, ihr habt 4 Spiele in Folge gewonnen. Da ist wahrscheinlich die Vorfreude jetzt einfach richtig groß, oder, dieses Spiel zu spielen?
Ja, generell ist es im Moment so, nehme ich das wahr, dass es total viel Spaß macht mit der Mannschaft. Alle haben richtig Bock auf die Spiele, auch die letzten Spiele, die anzugehen. Und dass das Derby ein besonderes Spiel ist, das ist klar. Und trotzdem sind wir gut gefahren damit in den letzten Wochen und auch davor immer auf uns zu schauen, zu gucken, was können wir beeinflussen, welche Schwerpunkte nehmen wir im Spiel rein. Natürlich beschäftigt man sich auch mit dem HSV inhaltlich, was sind da Lösungsmöglichkeiten, aber wir schauen schon viel auf uns und auf unsere eigene Idee.
Ja, Merlin, nach dem 0-3 wollte ich gerade fast schon sagen, am Ende war es ein 2-3 in Würzburg, gab es ja auch schon wieder Diskussion, ist das jetzt eine Ergebniskrise oder nicht? Auf jeden Fall war es ein sehr schlechtes Spiel von euch. Würdest du jetzt sagen, dieses Derby gegen St. Pauli kommt für euch eigentlich zu einem guten Zeitpunkt, weil ihr jetzt nochmal dieses Spiel auch wieder vergessen machen lassen könnt und eigentlich auch die Mannschaft gar nicht groß motivieren müsst?
Ich glaube, dass Derbys grundsätzlich und vor allem auch hier in Hamburg immer zur richtigen Zeit kommen, weil es keine Rolle spielt, was die Wochen zuvor war oder in den Spielen zuvor dann Ergebnis oder Leistung angeht, sondern jeder brennt auf das Spiel, sowohl was die Mannschaft angeht, was die Fans angeht und klar, wir im Staff drumherum, wir fiebern auch auf das Spiel hin und ja, jetzt freuen wir uns einfach auf Montagabend und da ist es nach der getanen Analyse dann vom Würzburg-Spiel auch irrelevant, wie die Leistung oder das Ergebnis da ausfiel.
Gibt es überhaupt einen Derby-Favoriten in euren Augen? Also St. Pauli ist gefühlt die heißeste Mannschaft gerade der zweiten Liga. Ihr seid ja tabellarisch auch gut dabei. Wer hat denn die Favoritenrolle?
Also ich würde sagen, bei einem Derby gibt es nie einen Favoriten. Also egal, ob wir jetzt 5-6 Punkte weniger hätten beim HSV, was in Würzburg passiert ist oder nicht. Ich glaube, das Derby ist ein Spiel für sich. Sieht man auch im Hinspiel. Und so sehen wir das.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also ich glaube, dass mit Anpfiff dann am Montagabend sowohl die Tabellenkonstellation als auch vielleicht die letzten Spiele gar nicht mehr so die große Rolle spielen, sondern dann es einfach darum geht, dass jedes Team, jeder Verein dann seinen Fans ein gutes Gefühl geben will für den nächsten Arbeitstag, für die nächsten Monate, die dann kommen werden. Und da versuchen wir alles dran zu setzen, dann dem gerecht zu werden.
Es ist das zweite Spiel auch zwischen Daniel Thun und Timo Schulz, das zweite Stadtderby zwischen den beiden Hamburger Cheftrainern. Und wir haben von beiden auch Fragen bekommen und den Anfang als Gastgeber macht Timo Schulz.
Ja, mein lieber Loik, dein Chef hier, der Schulle. Was denkst du denn, welche Werte, die unsere Mannschaft auszeichnet, werden entscheidend sein, damit wir auch im Derby erfolgreich sein können? Ich glaube, das wäre auch eine Frage, die alle Zuhörer und Leser interessieren würde. Also euch beiden noch viel Spaß. Gruß an Merlin. Bis morgen.
Bis morgen, sagt Timo Schulz. Morgen ist wieder Training.
Ja, welche Werte? Also ich glaube, das, was uns die letzten Spiele ausgezeichnet hat, dass wir aktiv sind, sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball, dass wir schnell im Kopf sind, clever sind. Wir haben in den letzten Spielen Tore gemacht damit, dass wir Einwürfe schnell ausgeführt haben, ja, dass wir einfach diese Wachheit auch im Kopf dann zeigen, dass wir als Team auftreten, dass wir füreinander da sind als Mannschaft. Das sieht man, glaube ich, in den letzten Spielen nochmal sehr besonders, dass Spieler da sind, wenn Fehler passieren. Und dass diese Haltung, die muss einfach bei uns auch immer mehr rein, weil Fehler sind normal, die passieren. Aber ich kann dann eben als Mannschaft da sein, mit meinem Mitspieler helfen, ihn unterstützen. Und diese Punkte insbesondere, glaube ich, die machen uns stark und die müssen und wollen wir am Montag auch auf den Platz bringen.
Das sind ja auch Werte, die man in dieser Saison schon oft vom HSV gesehen hat. Es gibt viele, die sagen, ihr seid diese Saison ja noch mehr eine Zweitligamannschaft, hat die zweite Liga angenommen, ihr seid sehr zweikampfstark, die Abwehr steht stabiler, sagt man. Würdest du das auch so sehen, Merlin, trotz des Rückschlags am Wochenende?
Ja, ich glaube schon, dass man sieht, für was wir stehen wollen als HSV, als Mannschaft. Das heißt, eine Geschlossenheit im Spiel gegen den Ball. Das heißt, immer wieder da zu sein, füreinander. Jetzt, was Luik angesprochen hat, auch dann schnell zu sein im Kopf, das Ganze auch so anzunehmen, dass ein verlorener Zweikampf des Mitspielers dann kein Moment ist, wo man sich vielleicht rausnimmt, sondern dann eher das Zeichen ist, dass man dann unterstützt und nochmal doppelt zusammen versucht, den Ball wiederzuholen. Das sind auf jeden Fall Dinge, die uns in der gesamten Saison jetzt schon auszeichnen, die aber Stück für Stück auch immer wieder besser werden. Und da gilt es weiterhin dran anzusetzen, um die Dinge dann auch Montag zu zeigen.
Ist das etwas, was ihr vor der Saison richtig im Trainerstab auch definiert habt, dass ihr diese Tugenden braucht, um diese zweite Liga so zu spielen, wie ihr euch das vorgenommen habt?
Ja, natürlich haben wir uns im Vorwege viele Gedanken gemacht und dann den aktuellen Stand analysiert, was unserer Meinung nach die Mannschaft braucht, um erfolgreich zu sein, was vielleicht dann auch wir ausgemacht haben, noch als Osnabrück-Trainer damals. Und das sind auf jeden Fall Dinge, an denen wir gearbeitet haben, die Trainingsschwerpunkt sind und die man jetzt auch in den Spielen schon gut sieht.
Gewinnt man das Derby mit Herz, mit Fuß, mit Kopf? Welche Tugenden seht ihr da vordergründig wichtig?
Ja, ich glaube, vor allem gewinnt man das Derby als Mannschaft gemeinsam. Und dann gilt es sowohl im Spiel mit dem Ball als auch im Spiel gegen den Ball, alles dafür zu tun, um erfolgreich zu sein. Natürlich spielen taktische Elemente da auch wieder eine Rolle, aber letztendlich gilt es auch nochmal, was eben schon betont wurde, dass mit Anpfiff es darum geht, dass man das Spiel gewinnen will, wie jedes andere Spiel auch, aber die Brisanz drumherum, die ist auch jedem Spieler bewusst und das wollen wir einfach die Woche über kanalisieren, um es dann am Montag komplett abrufen zu können.
Fällt es leichter, die Emotionen zu kontrollieren, wenn es einfach mal ein komplett leeres Stadion ist? Weil wenn da 30.000 sitzen und stehen würden, ist es, glaube ich, manchmal auch die Gefahr zu überpacen und zu überpowern und vielleicht so ein bisschen die Struktur zu verlieren, oder?
Ja, die Frage ist bei mir, glaube ich, ein bisschen falsch gestellt, weil ich noch nie ein volles Stadion erlebt habe, leider. Also
bitterer Satz, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das erste Spiel gegen Heidenheim zu Hause, da standen Fabio und ich auf dem Platz und haben gedacht, wow, was geht denn hier ab? Da waren nur ein paar hundert oder tausend Zuschauer da. Von daher, klar, als Zuschauer erlebt man das und es ist was ganz anderes mit Zuschauern, das ist klar.
Aber die Emotionen als Spieler muss man auch kontrollieren, dass man nicht überpaced,
oder? Auf jeden Fall, ja.
Jetzt haben wir eben Timo Schulz gehört, den Cheftrainer des FC St. Pauli, und natürlich hören wir jetzt auch Daniel Thun, den Cheftrainer des HSV.
Ja, lieber Merlin, Daniel hier. Neben dem, dass du natürlich, ich weiß gar nicht, ob ich es so sagen darf, aber mehr HSV als du geht ja gar nicht. Also hast ja schon in HSV-Bettwäsche geschlafen. Du kennst alle Fußballlieder auswendig, ich glaube auch aus ganz Deutschland, aber die HSV-Lieder natürlich insbesondere. Und jede freie Minute ein Fußballbuch, eine Dokumentation und die Taktiktafel unterm Arm. Aber was die Zuhörer wahrscheinlich nicht wissen, es gibt auch was neben dem Fußball, was bei euch in der Woche Mittwochabends läuft, glaube ich. Der Bachelor. Welche Berührungspunkte hast du denn mit dem Bachelor? Oder beziehungsweise, welche Berührungspunkte hatten wir mit dem Vater des Bachelors? Vielleicht magst du die Zuhörer ja mal daran teilhaben lassen.
Das klingt nach einer interessanten Geschichte.
Das ist auf jeden Fall eine überragende Frage, mit der ich so jetzt hier natürlich nicht gerechnet habe. Ich muss zugeben, dass Mittwochabend dann doch häufiger der Fernseher dann meiner Freundin gehört. Dementsprechend ist da jetzt aktuell wieder die Bachelorzeit und wir haben in dem Sinne Berührungspunkte mit dem Vater des aktuellen Bachelors sammeln können, was daran liegt, dass er der Oberbürgermeister in Osnabrück ist. Das heißt, der Herr Griesert hat uns damals, als wir den Abschied aus Osnabrück bekannt gegeben haben, dann nochmal ins Rathaus eingeladen, hat uns für unsere fantastische Arbeit, waren seine Worte, glaube ich, dann gedankt, die wir dann im Zuge des Aufstiegs und Klassenerhalts dann verrichtet haben. Und ja, war auf jeden Fall eine große Ehre, so empfangen oder so im Rathaus dann begrüßt zu werden, und hat viel Spaß gemacht, und das verfolgt uns natürlich jetzt.
Okay, also nochmal, der Vater ist der Bürgermeister und sein Sohn ist der aktuelle Bachelor.
Richtig, ja.
Kanntest du den vorher schon?
Nein.
Oder hast du ihn jetzt Mittwochabends auf dem Sofa kennengelernt?
Ja. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass dann doch eher das iPad mit den Champions-League-Spielen bei mir im Fokus steht, aber aus dem Augenwinkel...
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Aus dem Augenwinkel weiß man dann natürlich auch, wie er aussieht.
Okay, ja, da kann man wahrscheinlich nichts machen, ne? Wenn die Freundin sagt, heute ist Bachelor, dann ist auch Bachelor angesagt.
Ja, also ich glaube, die Familienmitglieder oder in dem Fall jetzt Partner, Partnerin, die uns da so viel Unterstützung leisten, was in dem Beruf auch nicht immer einfach ist, die... oder dem sei es auch mal gegönnt, dass sowas mal ansteht.
Okay, und vorher hast du die Sendung natürlich noch nie gehört oder gesehen?
Richtig.
Gut, dass wir das nochmal geklärt haben. Daniel Thun hat ja die Bettwäsche schon angesprochen, in der du früher geschlafen hast. Da war auch die ein oder andere HSV-Raute, glaube ich, drauf. Du hast auch im HSV-Nachwuchs schon mal gearbeitet, bevor du in Osnabrück warst, und bist dann ja zum Studium nach Osnabrück gezogen. Vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie du damals Daniel Thun kennengelernt hast. Also ich glaube, du bist einfach zum Training gegangen und hast ihn angesprochen.
Genau, ich bin zum Wintersemester 2012 nach Osnabrück gekommen und hatte auf jeden Fall hatte es vor, auch dann da als Fußballtrainer zu arbeiten, und habe mir dann überlegt, welchen Mehrwert ich für den VfL darstellen kann, und habe dann ganz einfach beim Training zugeschaut, bei den U17, U19 Mannschaften, und mich vorgestellt und gesagt, wo ich herkomme, was ich gemacht habe, und habe dann angefangen, Trainingseinheiten zu bewerten, zu analysieren, vielleicht dann meine Eindrücke einfach von außen zu schildern. Und so war es dann auch in den Spielen, die Daniel als U17 Bundesliga-Trainer dann gespielt hat, dass ich dann insbesondere, was die Hamburger Gegner für Taktiken spielen oder worauf man vielleicht achten könnte, was das angeht, habe ich ihm dann was zugeliefert und ihm versucht zu helfen. Und ja, so sind wir eigentlich erstmalig in Berührung gekommen.
War da doch ungefähr so, dass du gesagt hast, ich mache dir eine Gegneranalyse, und wenn du das gut findest, dann... Darf ich hier mal länger bleiben, so ungefähr, oder?
Ja, so würde ich es nicht sagen, aber ich habe mir meine Hilfe angeboten, und daraus ist es dann entstanden, dass wir seit 2014 dann zusammenarbeiten.
Du hast ja auch mal proaktiv die Nummer von Jürgen Klopp gewählt, habe ich gelesen. Wie war das? Da warst du 19, glaube ich.
Ja, es war so, dass der Kontakt über Johannes B. Kerner zustande kam. Ich habe seinen Sohn beim ETV trainiert, und irgendwann hat er mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mit meinem Trainerkollegen damals mal nach Dortmund zu gehen und bei Jürgen Klopp zuzuschauen. Da sagt man natürlich nicht nein. Und das war schon eine beeindruckende, spannende Zeit.
Aber du hast tatsächlich irgendwann einfach seine Nummer gewählt, weil du nicht so richtig an ihn rangekommen bist.
Ja, zuerst, genau. Oder? Es war eben so, dass wir seine Nummer bekommen hatten, aber auch die vom Teammanager. Dann waren wir in Dortmund und sollten uns auch als erstes beim Teammanager melden. Dann waren wir am ersten Tag da, und im Grunde haben wir Training zugeschaut, wie die Pressevertreter, die dort vor Ort waren. Und da habe ich dann zu meinem Kollegen gesagt, also dafür sind wir eigentlich nicht hierher gekommen. So, das, glaube ich, war schon anders gedacht. Und habe ich gesagt, komm, dann rufen wir mal direkt an. Es war beim Champions League Quali-Spiel, weiß ich noch, von Gladbach oder so. Und dann war auch direkt dran. Und ey, guck dir auf, Fußball war super cool, entspannt drauf, wie er auch so rüberkommt. Und meinte, das geht ja gar nicht, dass ihr am ersten Tag nichts gesehen habt, dann hole ich euch morgen mal im Hotel ab. Hat uns abgeholt, zum Training gefahren, und das war schon War schon cool.
Aber hat man da als 19-Jähriger nicht Muffensausen, jetzt einfach mal einen der erfolgreichsten Trainer der letzten Jahre einfach mal anzurufen und zu fragen, ob da noch was geht, dass man näher rankommt? Also,
was ich in dem Moment gedacht habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber für uns war klar, irgendwie, das kann so nicht die zwei Wochen laufen. Und wir sind da ja extra auch runtergefahren und haben gedacht, komm, das machen wir einfach mal. Und seine Reaktion war ja dann auch entsprechend entspannt und eine Bestätigung dafür, das zu probieren.
Ich frage mich, wo du seine Nummer her hast.
Ja, die hatten wir gleich mitbekommen dann von Johannes, dass wir eben, falls es nicht direkt läuft, dass wir uns bei ihm direkt melden können.
Ja, und seitdem nochmal wieder im Kontakt irgendwie gewesen? Für irgendeine Hospitation mal bei Liverpool?
Am Anfang immer mal und jetzt nur mal über Johannes hatte ich mitbekommen, dass er sich gefreut hat, dass ich bei St. Pauli gelandet bin. Das ist dann natürlich ganz nett, aber so direkten Kontakt dann nicht mehr.
Aber du hast im Jugendbereich noch keine Spiele von Timo Schulz damals als U17-Trainer analysiert, oder?
Nee, ja doch, analysiert ja, aber nicht um ihm zu helfen, sondern um Pokalfinale zu gewinnen. Aber das hat leider nicht so geklappt. Wir haben sehr häufig gegeneinander gespielt. Ja, aber es war nicht so ganz erfolgreich für mich leider. Aber
das lag aber nicht an der Videoanalyse, oder?
Nee, ich glaube nicht. Er hatte eine ziemlich starke Mannschaft. Es war dann so, dass wir mit unseren Jahrgängen eigentlich immer mitgegangen sind. Also als er in der B-Jugend U17-Trainer war, hatte ich auch die U17 beim ETV. Dann ist er irgendwann U19-Trainer geworden, da hatte ich auch beim ETV die U19, so dass wir viele Testspiele unter der Saison gemacht haben und dann in vielen Jahren auch das Pokalfinale dann häufig gegeneinander hatten.
Spielt Videoanalyse im Jugendbereich schon eine ähnlich große Rolle wie auch bei den Profis?
Ja, also wir haben schon klar die Spiele aufgenommen und geschaut, auch was wir machen können. Ich bin aber ein Trainer, der schon gerne auf seine Mannschaft schaut und da versucht einfach einen guten Mittelweg zu finden, nicht zu viel Input gerade der Mannschaft zu geben. Ich gucke mir schon selber viel an, versuche da meinen Weg zu finden, was beim Gegner vielleicht geht. Sowas beim ETV auf jeden Fall, aber habe für die Mannschaft eigentlich ziemlich wenig gezeigt. Oder nur, wenn ich der Meinung bin, okay, das hilft jetzt wirklich nochmal. Und klar, bei St. Pauli ist es jetzt so, dass Fabi mehr für die Gegneranalyse zuständig ist und wir dann da im Trainerteam gemeinsam nochmal drauf schauen. Aber ja, von daher, im Jugendbereich spielt es schon auf jeden Fall eine Rolle.
Und du bist jetzt der Standardsituationsexperte. Hat Schulle uns neulich auch verraten, dass du da immer sehr viel Kreativität auch an den Tag legst. St. Pauli ist ja signifikant besser geworden bei Standards, das muss man ja wirklich sagen.
Ja, weil Experten können wir uns, glaube ich, alle noch nicht betiteln, weil dafür müssten wir auch nach Ecken mal ein bisschen mehr Ertrag noch generieren. Aber ja, die Freistoßvariante hat jetzt gegen Regensburg ganz gut funktioniert. Es ist schon so, dass wir im Trainerteam viel zusammen auch machen, uns Dinge anschauen, Fabi dann auch mal mit einer Idee kommt. Hey, die Variante habe ich jetzt gesehen. Ich kenne auch keinen, der mehr Fußballspiele schaut als er. Und dann gibt es aus der zweiten Liga in England mal eine Variante, wo er sagt, hey, das können wir doch mal probieren. Und dann schauen wir, okay, was passt zum Gegner, was können wir machen. Und von daher ist es schon auch Timo sehr wichtig, dass wir da mehrmals in der Woche etwas zu machen. Und gerade defensiv, glaube ich, stehen wir ja schon stabiler als die letzten Jahre, aber da gibt's auch noch viel rauszuholen.
Merlin schreibt gerade schon mit, sehe ich hier. Dieses Thema Gegneranalyse ist ja bei euch auch sehr wichtig. Wie sieht so eine Woche jetzt aus? Vielleicht mal beispielhaft die Vorbereitung auf St. Pauli. Habt ihr da einen Scout an der Kollaustraße irgendwo im Gebüsch? Wie beschäftigt ihr euch mit dem Gegner? Wann setzt ihr euch nochmal genau zusammen?
Ja, das ist eigentlich relativ unabhängig vom Derby, wie unsere Wochen ausschauen. Wir haben mit Alexander Hahn und Sören Meyer zwei wirklich fantastische Mitarbeiter in der Analyse, neben der reinen Scouting-Abteilung. Und ja, die beiden leisten wirklich hervorragende Arbeit. Zum einen, was den Gegner angeht, dass wir da von Schwerpunkten, von Inhalten aus den letzten Wochen dann immer gut versorgt sind, aber vor allem auch, was unser eigenes Spiel angeht, an welchen Dingen wir arbeiten müssen als Analyse aus dem vorangegangenen Spiel. Und ja, die Mischung versuchen wir einfach herzustellen. Zu Wochenbeginn, klar, mit der Nachbereitung des vorangegangenen Spiels, dann abschließend, dass wir daraus Themen für die Mannschaftsanalyse raussuchen, Themen für Gruppen, also Positionsgruppen beispielsweise, Mannschaftsteile, aber dann auch viel in Einzelanalysen arbeiten, also um den Jungs das wirklich wiederzuspiegeln, was wir gut fanden, was wir aber auch verbessern wollen, immer orientiert dann an unserem Spielverhalten oder an den Prinzipien, die wir haben wollen. Und gleichzeitig geht es dann aber auch mit Wochenbeginn dann für die neue Woche dann um den Gegner, um ja dann Trainingsschwerpunkte aufzulegen, aber auch da wieder weniger darum, was zu verhindern, sondern eher um in gewisse Räume reinzukommen, beispielsweise, die wir beim Gegner ausgemacht haben.
Okay, trotzdem nochmal die Frage zu dem Scout. Also macht ihr das? Schickt ihr dann eigene Scouts noch zu den gegnerischen Plätzen?
Ja, ich glaube, aufgrund der Corona-Situation ist es aktuell gar nicht so einfach und vielleicht auch dann steht es dem eher so ein bisschen im Wege, was wir alle gerade durchmachen. Ja, aktuell durch die Videoaufnahmen, die wirklich hervorragend sind, aus super Perspektiven, macht es gar nicht so viel Sinn, dann vielleicht was hinzuschicken, jemanden hinzuschicken, um auch wirklich dann bei uns zu bleiben. Wir wissen, glaube ich, was uns erwartet am Montagabend, neben all den taktischen Dingen, auch dann die Emotionalität des Derbys und ja, das versuchen wir dann eher auf diesem Wege anzugehen.
Vielleicht kannst du trotzdem schon mal verraten, wie du den FC St. Pauli jetzt schon wahrgenommen hast in der Analyse. Was erwartet ihr da am Montag für den Gegner?
Ich glaube, die letzten Wochen sprechen absolut für sich, dass zum einen die guten Leistungen, die vielleicht in der Hinrunde dann teilweise nicht mit dem Ergebnis belohnt worden sind, dann in den letzten Wochen für St. Pauli ausfallen. Sie haben sich im Winter nochmal super verstärkt oder dann auch teilweise verletzte Spieler wiederbekommen. Da ist was zusammengewachsen, da sieht man auch die gute Arbeit dann in dem Fall von Luik, von Timo oder Fabi sowie von der gesamten Mannschaft. Aber es geht für uns jetzt wirklich weniger darum, was auszumachen, was dann Pauli ausmacht, sondern eher, wie wir dagegen wieder gewinnen wollen, gewinnen können. Und das ist dann auch der Fokus für diese Woche.
Wie entsteht denn bei euch so ein Matchplan? Also muss man sich vorstellen, dass ihr euch zu dritt oder mit Matze Hein zu viert dann zurückzieht und die vier Nerds mit der Taktiktafel dann arbeiten oder ist das alles digital? Wie entsteht so ein Matchplan für so ein Spiel jetzt wie das Derby?
Ja, also erstmal habe ich es eben schon angedeutet, schwerpunktmäßig schauen wir schon sehr stark auf uns, auf unsere eigene Idee, wie wollen wir die durchbringen, was ist aus den letzten Spielen heraus entstanden. Und klar, auf den Gegner schaut man immer, dann sieht es so aus, dass wir uns zusammensetzen im Trainerteam. Szenen wurden vorher dann vom Yannick, unserem Videoanalysten, oder von Fabi eben rausgesucht, schauen zusammen drauf, manchmal aber auch generell auf das ganze Spiel nochmal zusammen als Trainerteam und gucken, was sind Auffälligkeiten und wo sehen wir auch Räume, die wir für uns dann nutzen wollen.
Wie siehst du den HSV im Moment?
Ja, Merlin hat ja eben so ein bisschen was zur Spielidee erzählt und ich finde, das sieht man auch. Ich habe viele Spiele gesehen in dieser Saison und finde schon, dass euch das auch auszeichnet, dass man eben erkennt, dass ihr füreinander da seid, trotz der extrem hohen individuellen Qualität, die im Kader da ist, im Hinspiel. Saß ich mit Timo auf der Bank und wir sehen, was da alles noch sich zum Warmmachen bereit macht. So, da ist schon eine hohe Qualität im Kader natürlich da. Aber ich glaube, gerade auch die Arbeit gegen den Ball, so die Umschaltphasen, ja, da hat sich schon einiges getan und schon gut.
Merlin, du hast vorhin gesagt, ihr macht auch sehr viel Einzelanalyse. Wie sieht dir das dann genau aus? Also jetzt beispielhaft vielleicht mal das Würzburg-Spiel. Setzt du dich dann hinterher nochmal mit einzelnen Spielern zusammen und sagst dann Amadou Onana, das hast du gut gemacht und das nicht so gut? Oder sind das dann eher Trainingsbilder, die ihr dann zusammen nochmal studiert?
Genau, sowohl als auch, wie eben schon angesprochen, mit den Jungs aus dem Analyseteam, im Vorweg dann jetzt vor allem Alexander Hahn, der als Analyst dann unser eigenes Spiel nochmal durchgeht, uns Dinge raussucht und dann in Schwerpunkten das Ganze aufteilt. Das sind da die Dinge, die ich mit den Jungs im Einzelnen bespreche. Mein Anspruch ist dann eigentlich schon mit möglichst vielen Jungs dann zu Wochenbeginn, bevor es dann wirklich auf den Spieltag, auf den nächsten hinausläuft, dann zu sitzen und drin zu arbeiten. Ich schätze die Zusammenarbeit mit den Jungs da sehr, weil ja man von den Jungs natürlich nochmal eine ganz andere Sicht auf das Spiel bekommt, als dann vielleicht nur wir von außen oder von der Kamera von oben. Und da lerne ich noch viel von der einzelnen Qualität unserer Jungs oder von der Erfahrung auch, wenn beispielsweise Aaron Hunt mit all seiner Erfahrung, die er in den ganzen Bundesligaspielen schon sammeln konnte, da freue ich mich dann drüber, auch da was mitnehmen zu können. Aber nochmal, Ziel ist es dann, die Jungs weiterzubringen, ihnen vielleicht nochmal dann einen Hinweis zu geben, was wir haben wollen für unser Spiel und was eher weniger. Und da läuft die Zusammenarbeit super. Die Jungs sind da total offen für und am Ende profitieren wir alle davon.
Neuerdings habt ihr sogar eine Drohne dabei, ne? Oder im Trainingslager kam die das erste Mal zum Einsatz und zuletzt auch im Volkspark.
Genau, die Kamerabilder von oder mit der Drohne sind wirklich fantastisch, weil sie aus einem noch besseren Winkel dann vielleicht filmt als von einem reinen Stativ. Aber auch da geht's dann gar nicht so sehr darum, innovativ zu sein oder was Besonderes zu machen, sondern es geht letztendlich darum, bestmögliche Bilder zu bekommen und die erhalten wir dann auf jeden Fall dadurch.
Mit Innovation hast du es ja auch. Du hast ein Buch mit einem Kollegen zusammengeschrieben. Da ging es um 350 Trainingsformen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Wie viel von diesen 350 Übungen habt ihr denn beim FC St. Pauli schon mal ausgetestet?
Da muss ich ehrlich sagen, gar nicht mal so viele, weil es damals einfach eine Idee war, zusammen mit meinem Chef bei der Hamburger Auswahl, der gesagt hat, Luik, du hast bestimmt auch ziemlich viele Ideen oder Trainingsformen, die du in deiner Zeit beim ETV vielleicht auch mal gemacht und ausprobiert hast, lass uns die doch mal zusammenbringen und das Ganze verschriftlichen. Und so ist das Buch auch aufgebaut. Das ist eine Übungssammlung mit verschiedenen Ideen zu bestimmten Themen aus dem Kinderbereich, aus dem höheren Jugendleistungsbereich. Und ich finde, trotzdem ist es immer so, dass man sich anpassen muss, was hat man für eine Mannschaft, welche Spielertypen, wie ist die Art und Weise, wie wir spielen wollen. Also bestimmt findet man die ein oder andere Übung auch mal da drin, die ist an der Kollerstraße zu sehen, aber es ist schon so, dass wir dann in der Woche gucken, was passt und welche Ideen und Trainingsformen können wir dafür nutzen.
Und die Skills-Shirts, die du mitkonzipiert hast, kamen bei euch ja auch schon zum Einsatz. Wie war so die Reaktion der Spieler, als du die das erste Mal, ihr die das erste Mal rausgeholt habt?
Ja, schon speziell, weil sie das noch nie gesehen haben. Einer wollte mir sagen, er hat die schon mal gesehen, da musste ich sagen, nee, ich glaube, das ist eine Lüge. Wie mit allem, was wir gemacht haben, empfinde ich die Jungs als total offen und lernbereit und das ist schon ziemlich cool, weil da habe ich mir natürlich auch meine Gedanken am Anfang gemacht, okay, wie wird das sein? Aber da muss man echt sagen, da ziehen die super mit und wir haben es gezielt immer mal wieder reingenommen. Aber trotzdem ist es auch so, es stehen andere Sachen im Schwerpunkt, das ist ganz klar. Aber die Skillshirts sind ein Tool, wo man schon, was das Umschalten, was die Wachheit im Kopf angeht, die Konzentration, eben Reize setzen kann. Und das passt in unserer Phase gerade dann auch mal ganz gut rein.
Merlin, hast du das Buch gelesen von Luik?
Ich habe tatsächlich das Buch gelesen, habe es auch zu Hause, um ehrlich zu sein. Und was ich schon eingangs gesagt habe, also aus den oder die Dinge, die Luik jetzt im Speziellen schon gemacht hat oder die er entwickelt hat, dann auch mit den Erfolgen dann in Eimsbüttel weniger jetzt das Ergebnis an sich, sondern auch was für Mannschaften daraus entstanden sind, da kann man ihm nur allerhöchsten Respekt zollen und ich glaube, das steht auch für ihn und für den Werdegang, den er bislang hingelegt hat.
Du hast Eimsbüttel angesprochen, das ist eine gute Überleitung zu unserer nächsten Frage, die kommt nämlich von Luiks ehemaligen Chef Frank Fechner.
Hallo Luik, kannst du beim FC St. Pauli das anwenden, was du beim ETV so erfolgreich entwickelt hast? Viel Glück fürs Spiel.
Oha, hast du vorher gesagt, die Frage ging jetzt glaube ich an vielen Anekdoten vorbei, aber eine interessante inhaltliche Frage, du hast wahrscheinlich das Projekt schon angesprochen, was er meint. Die Skillshirts oder spricht er von anderen
Methoden? Nee, ich glaube, dass er andere Dinge meint. Also da muss ich wirklich sagen, ich habe eine unglaublich tolle Zeit beim ETV gehabt und auch viel Unterstützung, was Frank Fechner angeht, weil ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dann mit 20, glaube ich, euch zu sagen, hier übernehmen wir die oder kümmere dich um die Fußballabteilung. Sehr viel Vertrauen mir auch entgegengebracht, mich immer wieder unterstützt, was vor allen Dingen auch den zwischenmenschlichen Bereich angeht, Umgang mit den Trainern, die dann zum Teil 40, 45 waren, mit Eltern. Ich glaube auch, dass er solche Dinge meint, weil wir da sehr häufig drüber gesprochen haben. Er hat Erfahrung aus dem Profifußball und hat auch immer wieder erzählt, was da so seine Eindrücke waren. Ich glaube, das ist so der eine Teil und dann kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass einen das immer irgendwo prägt und hilft auch bei der Arbeit jetzt, mit zum Teil älteren Spielern dann ja auch. Und dann aber auch, klar, beim ETV habe ich gelernt, sehr flexibel zu sein. Es gibt eine Minute Wechselzeit, bis das nächste Training beginnt. Also schnell aufzubauen, schnell im Kopf zu sein, ein Spieler mehr, ein Spieler weniger. Das sind alles so Sachen, klar, Profifußball habe ich viel mehr Zeit, mich vorzubereiten auf eine Einheit. Und trotzdem passieren immer wieder auch überraschende Dinge. So. Und von daher glaube ich, auch was den Umgang mit den Spielern, Menschen und das Inhaltliche angeht, dann gibt es dann schon mehr Überschneidungen, als man vielleicht im ersten Moment denkt.
Es ist ja so, dass ihr auch viele ältere Spieler oder erfahrenere Spieler im Kader habt. Du als junger Co-Trainer, der von einem Amateurverein, so kann man es ja sagen, kommt mit neuen Ideen. Wie offen sind die Spieler für sowas?
Ja, ich habe es ja eben schon angedeutet und habe mich auch sehr wiedergefunden in den Sachen, die du gerade erzählt hast, was die individuellen Analysen angeht. Muss ich wirklich sagen, Respekt an die Spieler, weil es sehr offen ist, sehr neugierig auch. Die fragen dann mal nach, was kann man damit machen? Vielleicht auch über dem, was wir im Training bisher gemacht haben. Und muss da wirklich sagen, gerade bei uns auch die älteren Spieler kommen auf einen zu. Ich finde es auch super interessant zu hören und zu sehen auch, wenn man in Individualanalysen ist, wie sieht der ein oder andere Spieler mit seiner Erfahrung vielleicht die Situation. Es hat sich bei uns, glaube ich, auch eine coole Kultur entwickelt, zu lernen innerhalb der Mannschaft, dass man vielleicht aus einer Sitzung, wo man mit einem Spieler alleine ist, dann ein zweiter noch dazukommt und sagt, wie siehst du denn das oder warum spielen wir da nicht zusammen? Also da entstehen gute Sachen und das finde ich, da bin ich dankbar für.
Wir haben jetzt sehr viel über moderne Trainingsmethoden, kognitive Trainingsmittel gesprochen. Deine Masterarbeit in Sportmanagement hast du über das Thema Menschenführung geschrieben. Kann man sagen, dass bei all diesen modernen und innovativen Themen sowas immer noch als Fußballtrainer das Wichtigste ist?
Ja, du hattest es eben angesprochen, so Fußball, klar, der Kopf spielt eine Rolle, das Spiel wird immer schneller und deswegen sind bestimmte Trainingsinhalte auch sinnvoll und trotzdem, ich sage mal, entscheidet am Ende das Herz oder der Umgang mit den Menschen, weil was bringt es mir, wenn der Spieler mit Inhalten vollgeballert wird, aber überhaupt gar keine Lust auf den Trainer oder die Mannschaft hat, dann wird er es mit 70-80% machen und das bringt am Ende auch nichts, von daher bin ich da großer Unterstützer. Auch, dass Spieler alle unterschiedlich sind. Wir sind alle als Menschen unterschiedlich, dass man eben guckt, okay, wie kann ich welchen Spieler wie abholen? Der eine braucht vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen, der andere mal eine härtere Ansage, so. Und von daher, glaube ich, ist das Thema super wichtig, immer wenn Menschen zusammenkommen.
Seid ihr auch mal manchmal Kummerkasten für die Spieler, weil man vielleicht nicht gleich zum Cheftrainer geht, wenn man mal was auf der Seele hat, sondern vielleicht dann doch eher den Co-Trainer mal kontaktiert?
Ja, auf jeden Fall. Also die Verbindung zwischen vielleicht dem Co-Trainer und dem Cheftrainer an sich zur Mannschaft, die ist schon nochmal unterschiedlich anzusehen. Und da sind wir natürlich ein großer oder ein wichtiger Baustein dann für die Jungs, was die Kommunikation Mannschaft, Trainer an sich auch angeht. Ja, man versucht da auf allen Wegen die Jungs zu unterstützen und wie auch eben schon gesagt, ist man dann im Umgang auf die Art und Weise unterwegs, der andere braucht dann vielleicht dann eher wieder eine andere Form der Unterstützung, aber letztlich geht es darum, dass wir als Baustein im Trainerteam die Jungs weiterbringen, ihnen ein gutes Gefühl geben, um ja einfach da eine Art Dienstleister zu sein, dass sie dann möglichst erfolgreich sein können.
Du hast ja in Osnabrück Deutsch und Sport auf Lehramt studiert. Das heißt, du hast auch die pädagogische Ausbildung genossen. Wie hilft dir das, diese Arbeit als Pädagoge jetzt als Trainer beim HSV?
Ich glaube, in allen Bereichen, in denen es um den Menschen an sich geht, spielt Pädagoge jetzt beispielsweise oder gewisse Kompetenzen dann, sei es in Sozialkompetenz, Empathie etc., dann schon eine hohe oder eine große Rolle. Und das hilft auf jeden Fall. Das hat man vielleicht damals zu Beginn des Studiums noch nicht so wahrgenommen, aber dann sind es immer wieder einzelne Bausteine im Bereich Psychologie beispielsweise, die dann jetzt auch noch wiederzufinden sind, weil es, ja, wie auch jetzt ja eben schon von Louis mehrfach betont, es um den Menschen an sich geht, der hinter dem Sportler steckt, hinter dem Fußballer. Und ja, da gilt es dann, sich mehr vielleicht darauf zu fokussieren, als auf die reinen Inhalte, was Ball, An- und Mitnahme beispielsweise angeht.
Nach so einem Spiel wie gegen Hannover zum Beispiel, wo dann Sonny Kittel vom Platz fliegt, hinterher natürlich auch sich einiges anhören muss, da muss man wahrscheinlich als Trainer unter der Woche ihn vielleicht jetzt nicht die Videobilder zeigen von seinen einzelnen Szenen, sondern ihn vielleicht einfach mal zur Seite nehmen, ihn in den Arm nehmen und sagen, alles gut.
Ja, genau. Es geht immer um ein Gespür für eine Situation, für den Menschen, der dahinter steckt an sich. Und das war sicherlich ein Beispiel, wo es dann vielleicht weniger geholfen hätte, jetzt die gelb-rote Karte an sich nochmal zu analysieren.
Mhm. Wir haben natürlich auch wieder unseren rasenden Reporter vom Millantalk, Nico Paczynski, gefragt, was ihm so zu den beiden Co-Trainern einfällt. Und da wollen wir doch mal reinhören.
Buongiorno, meine lieben Zuhörer vom Millern Talk. Hier ist wieder euer Patsche und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, bei dem es kribbelt. Und es liegt wahrscheinlich nicht nur an den leicht bekleideten Frauen in der Mönckebergstraße bei den Temperaturen, sondern es ist Derby-Zeit. Und ich habe gehört, ihr habt die sportliche Fachkompetenz beider Vereine zu Gast. Das ist ja auch mal sehr schön. Und ich bin ja immer der Meinung, dass ein Trainer immer nur so gut ist, wie sein Co-Trainer ist. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe, wenn ich meine Co-Trainer hatte, und ich hatte eigentlich fast nur gute Co-Trainer, wie ist das eigentlich, wenn der Co-Trainer der Meinung ist, dass einer mal nicht spielen sollte und der Trainer aber der Meinung ist, er sollte spielen? Wie ist es denn? Beißt man sich denn auf die Zunge oder ist man denn da so loyal und sagt, nee, der Trainer entscheidet und dann ist gut? Das würde mich ja mal interessieren. Und dann, meine zweite Frage wäre, ist es denn angenehmer, wenn man nicht so in der Öffentlichkeit steht als Co-Trainer, dass man vielleicht so im Hintergrund immer in Ruhe arbeiten kann und der Trainer immer schön das Fett abkriegt, wenn man irgendwas nicht läuft? Ist das angenehm oder würde man selber doch gerne im Rampenlicht stehen? Bis dahin, also, euer Patsche. Tschö!
Interessante Fragen von Nico Paczynski. Fangen wir doch mal mit der ersten an. Das habe ich mich auch schon mal gefragt, wie das im Trainerteam dann so funktioniert. Beispielsweise Merlin, Daniel Thun kommt jetzt auf die Idee, Montagabend Simon Terodde von Anfang an aufzustellen und du denkst aber, oh, der wäre vielleicht doch eher als Joker geeignet. Wie gehst du dann vor?
Ich glaube, bei der Personalie würde ich ihm jetzt nicht widersprechen. Nein, natürlich hat sich über die Jahre jetzt bei uns ein extrem hohes Vertrauensverhältnis entwickelt. Wir haben eine ähnliche Idee vom Fußball, dass wir, was sowohl das Training angeht, was die Spiele angeht, aber gleichzeitig gilt es auch trotzdem, gerade in der Rolle als Co-Trainer, da immer wieder offen zu sein, neue Dinge vielleicht einzubringen, kritisch zu hinterfragen. Da hat sich bei uns was entwickelt, was wirklich sehr, sehr offen ist. Wir hinter verschlossenen Türen besprechen wir alles, sind sehr kritisch auch mit uns selber, mit getroffenen Entscheidungen oder mit ausstehenden Entscheidungen. Aber letztendlich, wenn wir eine Entscheidung treffen und auch die Argumente des anderen vielleicht dann überwiegen, dann ist jeder da auch offen für, nimmt sich da dann selbst nicht zu wichtig, sondern es geht um eine gemeinsame Entscheidung und da hat sich bei uns was, wie angesprochen, jetzt schon über die Jahre entwickelt, was sehr, sehr kostbar ist, was ich definitiv wertzuschätzen weiß und was uns auch auf jeden Fall ausmacht.
Luik, wie ist das bei euch? Musstest du Timo Schulz schon mal sagen, vielleicht doch lieber eine andere Aufstellung?
Also bei uns ist es ähnlich. Ich schätze Timo da auch sehr als Mensch, weil er uns wirklich auch viel Ideen einbringen lässt, weil wir im Team dann eben auch ein hohes Vertrauen, glaube ich, untereinander haben, dass wir unsere Meinung sagen und das betont Timo auch immer wieder, dass er das auch möchte, ist ganz klar, dass wir dann da auch mal intensiver diskutieren drüber und dann ist es also aus meiner Sicht auch ganz klar, wenn eine Entscheidung gemeinsam getroffen wird und wir aus dem Raum, aus dem Trainerbüro rausgehen, dann muss jeder hinter dieser Entscheidung stehen, also dafür sind wir auch Co-Trainer, da loyal zu sein und zusammen diese Meinung zu vertreten. Und am besten natürlich so, dass man vorher mit Argumenten auch zu einer Meinung kommt.
Wie ist das mit dem Rampenlicht? Ist das ganz cool, mal so ein bisschen hinten dran zu arbeiten und nicht so den vollen Fokus der Öffentlichkeit zu haben? Oder habt ihr auch mal die Ambition, vielleicht selbst irgendwann mal in vorderster Front zu arbeiten?
Ich glaube, das ist immer typabhängig, was man für sich ausmacht, wo man vielleicht dann mehr drauf steht, um es mal ganz salopp zu sagen. Für mich kann ich nur davon sprechen, dass die Liebe wirklich zum Fußball, das ist, was es für mich ausmacht. Und da geht es mir wirklich 0,0% um das, was von außen gesagt wird, was geschrieben wird, gedruckt wird oder was auch immer, sondern mit den Jungs auf dem Platz zu stehen, mit dem Ball zu arbeiten, Spiele zu schauen, als Mannschaft einfach gemeinsam das Ganze anzugehen. Das ist das, wo mein Herz aufgeht, wo ich all meine Liebe und Leidenschaft reinstecke, aber viel weniger als dann in Zeitungsberichte oder in all dem, was in der Öffentlichkeit passiert.
Was ist wahrscheinlicher, dass du mal Cheftrainer im Profibereich wirst oder dass St. Pauli das Derby am Montag gewinnt?
Ja, ich glaube, natürlich muss man, die Frage ist einfach zu beantworten, aber für mich geht's jetzt weniger darum, was persönlich in den nächsten Jahren passiert, sondern ich will im Hier und Jetzt mit meinem HSV maximal erfolgreich sein. Und das gilt natürlich dann auch für den nächsten Montag, aber auch für all die anderen Spiele, die noch ausstehen.
Elegant umkurvt, die Frage.
Extrem elegant, ja.
Loik, wie ist das bei dir? Könntest du dir vorstellen, mal auch auf an vorderster Front zu arbeiten als Cheftrainer?
Ja, auch da, ich sehe das ähnlich. Also es klingt vielleicht erstmal langweilig, aber es ist wirklich so, dass ich mir nie groß Pläne gemacht habe, was ist in 5 Jahren. Beim ETV auch immer schon alle gesagt haben, ja, warum wechselst du nicht da oder dahin? So am Ende hat es jetzt für einen super Job gereicht, mit dem ich mich jeden Tag zu 100% identifiziere, wo ich Bock drauf habe an den Inhalten so, und wird man sehen, was dann weiterkommt.
Also so einen klassischen Karriereplan habt ihr beide nicht, dass ihr jetzt sagt, in fünf Jahren das, in 10 Jahren das? Nicht.
Und für mich ist es so, ich lerne den Bereich ja jetzt aktuell auch erstmal kennen. Also vielleicht sage ich auch in 3 Jahren, nee, das ist nicht meins, macht mir keinen Spaß, das andere in der Jugend oder was auch immer ist mehr meins, weiß ich nicht. Und deswegen sehe ich das auch so, die Zeit, die ich jetzt hier habe, die nutze ich und dann schauen wir weiter.
Einen interessanten Karriereweg hat ja auch Nico Paczynski hingelegt. Er ist nach seiner Karriere auch nochmal im Hamburger Amateurfußball gewesen. Vicky, glaube ich, Niendorf, seid ihr ihm da auch mal begegnet in eurer Zeit im Bramfeld beziehungsweise beim ETV?
Nee, ich gar nicht.
Ich persönlich auch nicht, nein.
Okay. Ja, wir wollen auf jeden Fall noch mit euch auch so ein bisschen über den Hamburger Fußball sprechen. Merlin, du bist Bramfelder durch und durch, hast lange auch für den BSV gespielt. Seit du wieder hier in Hamburg bist, hast du mal vorbeigeschaut?
Nee, leider noch gar nicht. Aufgrund der Corona-Situation und den strengen Verordnungen, die wir auch dann beim HSV oder generell von der DFL haben, ist es mir da noch nicht möglich gewesen zuzuschauen, wobei der Spielbetrieb ja aktuell eh leider ruht. Aber sobald es dann wieder möglich ist, klar, dann schaut man mal wieder an der Ellernreihe vorbei, besucht die alten Kollegen und da freue ich mich schon drauf.
Ja, gibt's noch Kontakte zum Bramfelder SV?
Ja, auf jeden Fall. Also klar, mein Bruder spielt natürlich da, der familiäre Bezug ist auf jeden Fall vorhanden und der ein oder andere Mitspieler von damals ist auch noch in Schwarz-Weiß unterwegs.
Okay, dein Bruder hast du jetzt schon angesprochen und natürlich hören wir auch was von ihm.
Moin Merlin, natürlich lasse ich mir auf dem Wege nicht nehmen, dir auch mal Fragen zu stellen. Und die erste Frage, die ich hätte, bezieht sich auf deine Technik, die, das muss ich ja nun mal zugeben, über die Jahre immer besser wurde und auch besser als meine. In den Videos, die du geschickt hast oder auch wenn wir zusammen gekickt haben in den letzten Jahren, ist mir das dann doch aufgefallen. Da wäre die Frage, würdest du sagen, dass deine Technik besser wurde durch den Bramfelder SV und dass der Bramfelder SV dir das mitgegeben hat? Oder würdest du sagen, dass das Kicken damals in der Kehre schon die ersten Grundbausteine gelegt hat?
Fragt dein Bruder Robin, Mittelstürmer jetzt immer noch beim BSV und hat nicht ganz so eine gute Technik wie du, offenbar.
Ja, da macht er sich jetzt ein bisschen kleiner, als es eigentlich sein muss. Nein, es stimmt schon, das wird auch schon mehrfach betont, aber ich wiederhole es gerne. Der Fußball an sich, das ist was, was es für mich ausmacht. Und leider hat es dann bei mir aufgrund unterschiedlichster Konstellationen dann nicht für mehr gereicht. Aber trotzdem hat man dann früher in der Jugend sich YouTube-Videos angeschaut und im Fernsehen die großen Spieler gesehen und dann versucht, das selber auszuprobieren. Und da haben wir bei uns zu Hause dann in der Kehre dann tagtäglich eigentlich miteinander dann Fußballtennis oder andere Dinge gespielt und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass man auch jetzt noch ganz gut mit dem Ball umgehen kann.
Mhm. Und ich meine, gehört zu haben, dass du mit deinem Bruder auch dann oft zusammen zum HSV gegangen bist, oder? Schon als Jugendlicher?
Ja, auf jeden Fall. Wenn sich's angeboten hat, was dann Spiele von mir als Spieler, Trainer und auch von ihm als Spieler, wenn das zeitlich zugelassen hat, dann haben wir das ein oder andere Spiel dann im Volksparkstadion oder teilweise auswärts dann mit Freunden oder dann zu zweit auch genossen.
Wie sehr leidest du gerade noch mit dem Amateurfußball, gerade in Corona-Zeiten? Ich meine, da ist ja kompletter Stillstand gerade.
Ja, schon noch sehr, weil meine besten Freunde auch bei mir im Trainerteam dann beim ETV aktiv waren und jetzt die U19-Bundesliga-Mannschaft auch übernommen haben und auch dort ruht der Ball und von daher kriege ich immer wieder auch mal eine nette Nachricht. Freu dich, dass du heute auf dem Platz stehen kannst. Wir vermissen den Fußball und sind da schon noch sehr im Austausch.
Klar. Was machen solche Nachrichten mit dir? Also wenn man da schon die Wehmut auch der Kollegen und Freunde raushört?
Ja, auch eine gewisse Dankbarkeit, klar. Ich habe es ja gesagt, ich freue mich jeden Tag an die Kollaustraße zu kommen und das ist dann auch nochmal so eine Sache, wo man sich klar denkt, okay, wenn ich noch beim ETV wäre, dann würde ich zu Hause sitzen, wahrscheinlich andere Dinge machen, hätte auf jeden Fall eben nicht das mein Hobby oder meine Leidenschaft, der ich nachgehen könnte. Von daher freue ich mich.
Wie war das bei dir früher? Welche Position hast du gespielt? Warst du auch der feine Techniker oder Typ?
Nee, Stürmer. Ja. Ja, schon mehr Technik als Geschwindigkeit.
Okay. Also eher Typ Marmusch oder Burgstaller?
Mehr Burgstaller.
Von dem Typen Robin Polzin gibt es übrigens noch eine Nachfrage.
Ach, die nächste Frage wäre, Jetzt kommt die Derby-Woche und das Derby auf uns zu. Hast du aus deiner Jugendzeit bei Bramfeld oder auch auf den Herrenbereich bezogen irgendein Derby, was dir so ad hoc einfällt, dass du sagst, das ist mir in Erinnerung geblieben, damals schon das Derby vielleicht mit Bramfeld, wovon du uns vielleicht berichten kannst? Und gibt es irgendein Herrenspiel, was dir jetzt einfällt, wo du sagst, das war schon besonders und das verbindest du auch immer mit dem Bramfelder SV und deiner aktiven Zeit?
Du guckst noch etwas grübelnd, Merlin, aber ich glaube, du weißt eigentlich, auf welches Spiel er vielleicht hinaus will, oder?
Ja, ich muss die Frage so ein bisschen unterteilen. Zum einen, als Trainer habe ich in letzter Zeit natürlich sehr positive Erfahrungen mit Derbys sammeln können, was dann vornehmlich an den Osnabrücker Spielen sicherlich lag. Als Spieler fällt mir definitiv ein Spiel ein, was auch fast schon prägend war. Also wir haben ein ganz einfaches, ich glaube, das war in meiner ersten Herrensaison in der Landesliga, damals als Derby, wenn man so bezeichnen will, gegen Rahlstedt verloren, 2-1. Und das Spiel hat mich wirklich nachträglich dann noch sehr beschäftigt, weil man einfach dieses Gefühl, was man als Verlierer in einem wichtigen Spiel oder für einen persönlich, das Spiel hat keinen interessiert, aber für uns war es damals wirklich wichtig oder für mich als Bramfelder Jung, dann hat das was mit einem gemacht und das hilft mir definitiv auch jetzt als Trainer noch, dass man im Vorwege eines Spiels aus meiner Sicht oder als Trainer das Spiel, natürlich spielt der Matchday dann auch noch eine wichtige Rolle, aber dass man das Spiel da beeinflussen kann und maximal erfolgreich sein muss. Und das dann gilt es nicht Montagabend motiviert zu sein, sondern für mich galt es dann jetzt an dem freien Tag schon möglichst viel über den Gegner rauszufinden, möglichst viel dran anzusetzen, was wir machen müssen, was unser Auftrag sein wird. Und das ist auf jeden Fall was ich von dem Spiel damals mitgenommen habe.
Okay, die Wunden sind noch nicht ganz verheilt.
Wie man raushört, noch nicht. Nein, das wäre jetzt überspitzt gesagt. Ich hatte mir schon gedacht, dass die Frage vielleicht in die oder dass es in die Richtung gehen kann. Aber ist auf jeden Fall eine Erinnerung, die mich dann doch schon ein Stück weit geprägt hat.
Ja. Bist du ein schlechter Verlierer? Würdest du das sagen?
Kommt drauf an, worin. Also klar,
gegen deinen Bruder.
Ein Brettspiel beispielsweise jetzt mit, wenn man es wieder machen kann oder gegen meine Freunde, das kann ich schon gern verlieren, weil ich mich dann auch für die anderen freue. Aber sobald es um irgendwelche sportlichen Tätigkeiten geht, dann bin ich schon ein sehr schlechter Verlierer, aber vor allem sehr motiviert im Vorwege, um dann das gar nicht erst dazu kommen zu lassen.
Ja, du hast das Derby angesprochen, Rahlstedt gegen Bramfeld, wer kennt es nicht? Wie war das in Eimsbüttel? Welches Derby war da so bedeutend?
Ja, zu Beginn HBC,
ja.
Viktoria ein bisschen. Nachher war es bei mir so, dass wir häufig überregional gespielt haben, also keine Mannschaften jetzt aus Eimsbüttel dabei hatten, sondern dann Niendorf oder Norderstedt, die Derbys waren. Und bei den Herren, ja, Alzerbrüder vielleicht noch, da war ein bisschen was los, aber da gab es ja dann einige Spiele in der Landesliga, die gegen Gegner aus der Nähe waren.
Habt ihr Derby-Erinnerungen HSV gegen St. Pauli aus eurer Fanzeit, was euch noch so im Kopf rumschwirrt?
Ja, sehr prägende sogar. Also ich erinnere mich gut an die Spiele, müssten dann Saison 2011 gewesen sein, dann in der ersten Liga, als ich dann auch im alten Millern-Tor dann teilweise noch mit der einen alten Tribüne im Gästeblock stand und ja, das sind
1-0 von Fabian Boll gesehen hast.
Das war dann im Rückspiel mal.
Das war das Hinspiel.
Das war das Hinspiel.
Petritsch Ausgleich.
Genau.
Rückspiel war dann
Asamoah.
Genau.
Ja, das erinnere ich beides noch ziemlich gut und ja, umso dankbarer und voller Vorfreude bin ich dann, dass ich jetzt am Montagabend dann da als Trainer stehen darf. Aber das sind auf jeden Fall die Erinnerungen, die man noch dann im Kopf hat. Und klar, die Erinnerung an das 4-0 jetzt in der vorangegangenen Spielzeit, die sind natürlich auch noch da und das motiviert auch, wenn man die Bilder dann sieht von den Jungs, die teilweise auch noch bei uns im Kader stehen, dann hinterher vor der Kurve. Das sind schöne Erinnerungen für die Jungs und sicherlich auch ein Thema jetzt im Vorwege des Spiels.
Ja, wenn man sich das Foto nochmal anschauen würde im Laden Petritsch vor der HSV-Kurve nach dem 1-1, würde man dich da irgendwo sehen?
Ja, die Frisur müsste aufgrund der Corona-Verordnung relativ ähnlich sein, aber ich glaube, es ist nicht zu erkennen.
Okay.
Welche Erinnerung hast du, Loic, an HSV gegen St. Pauli?
Also ich habe alle letzten Derbys, glaube ich, im Stadion auch gesehen. Meine Erinnerung ist auch so, dass ich ziemlich kämpfen musste, um eine Karte für die Spiele zu bekommen. Von daher ist das dieses Mal ja kein Thema und freue mich auf Montag.
Okay, und dann aber als neutraler Beobachter die angeschaut, oder?
Ja, also was die letzten Spiele vor allen Dingen dann, das 0-0 weiß ich noch, das ist ein Derby, glaube ich, an das sich keiner gerne erinnert. Es war auch Thema vor unserem ersten Spiel, dass wir gesagt haben, okay, so auf jeden Fall nicht. Also wir müssen aktiv sein. Wir
das hat man gemerkt, ja. Das war wirklich auch ein schönes Spiel für alle Zuschauer und, glaube ich, auch ein Ergebnis, mit dem viele leben konnten zu dem Zeitpunkt. Ja, glaubt ihr, das wird am Montag ein ähnlich offensives Spiel von beiden Mannschaften?
Das, was wir jetzt schon mehrfach betont haben, jede Mannschaft hat sich jetzt im Laufe der bisherigen Spiele entwickelt. Aber klar ist, Montagabend gibt's kein Zurückhalten. Da will jeder sein Spiel durchbringen. Ich glaube, oder ich weiß, dass beide Mannschaften nicht dafür stehen, vielleicht dann eher einen passiveren Stil zu wählen, sondern beide wollen aktiv in die Balleroberung kommen, was das Pressingverhalten angeht. Und beide sind aber auch weit davon entfernt, den Ball nur dem Zufall vielleicht dann nach vorne zu schlagen oder auf den zweiten Ball zu gehen, sondern pflegen beide einen sehr aktiven Stil. Und ja, dann wird man versuchen, sich durchzusetzen dann gegenüber dem jeweiligen Gegner. Aber es wird sicherlich ein schönes Spiel für die Jungs auf dem Feld, für uns draußen, aber auch für alle, die es dann leider nur am Fernseher verfolgen können, aber für alle Hamburger Fans.
Wir haben es ja schon gehört, ihr beide habt das ja noch gar nicht erlebt mittlerweile mit dem HSV und dem FC St. Pauli, ein Spiel wirklich vor ausverkauftem Haus. Wie sehr sehnt ihr euch danach, endlich mal auch ein Spiel am Millerntor oder im Volksparkstadion mit voller Hütte zu erleben?
Ja, sehr. Ich habe vorhin ja angedeutet, dass schon die paar Zuschauer, ich glaube, der erste Spiel war in Elversberg. Da waren ein paar Zuschauer dabei, als wir dann zum Aufwärmen rausgegangen sind in Bochum. Das war das erste Zweitligaspiel. Das war schon ein geiles Gefühl. So, und dann das Heidenheim-Spiel. Also da denke ich jetzt noch gerne dran. Und wenn man dann überlegt, dass das, keine Ahnung, 10% von der vollen Auslastung sind, dann habe ich da schon richtig Bock drauf.
Ja, beim HSV waren es sogar noch weniger als 10%, nur 1.000 Zuschauer im Stadion. Trotzdem war es relativ laut, ne? Wie hast du das erlebt?
Ja, es war super. Also die wenigen Zuschauerinnen und Zuschauer, die dann da sein durften, die haben ordentlich Alarm gemacht. Und klar, das ist auch das, was den Jungs vor allem natürlich fehlt, weil um die geht's letztendlich und weniger um uns draußen. Aber natürlich wünschen wir uns nichts lieber als ein volles Volksparkstadion. Man versucht das so ein bisschen dann wieder reinzuholen, dass man sich teilweise dann Videos anschaut bei YouTube oder alte Aufnahmen, wo man dann einfach sieht, wie sehr dieses Stadion explodieren kann. Und das ist unser Ziel, da natürlich schnellstmöglich mit all dem, was dann gesundheitlich möglich ist, dann das Ganze zu erreichen.
Merlin, was fällt dir zum Thema das Herz von St. Pauli ein?
Ich habe im Vorwege jetzt schon gehört, dass es wohl wieder ein Thema war, was damals so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Klar, als Hamburger kennt man natürlich das ein oder andere Lied, was es dann über die Stadt gibt. Aber ich sag, als Fußballfan kennt man noch könnte man jetzt alle Bundesliga-Vereine nennen, von Frankfurt bis Leverkusen. Man kennt ja alle möglichen Einlauflieder, Fanlieder, und da war die Aussage, die damals getätigt wurde oder so wie es geschrieben wurde, dann sicherlich eher unglücklich, als es dann so, wie es jetzt da stand, dann nochmal so unterschreiben würde.
Also, du warst Trainer beim VfL Osnabrück noch und ihr habt, glaube ich, dann hier bei St. Pauli gespielt, woraufhin du ein Interview gegeben hast und da gesagt hast, ja, beim Herz von St. Pauli, da singst du normalerweise auch gerne mit, und ich glaube...
Genau, es ging im Vorwege des Spiels dann darum, was ich dann für Verbindung zu St. Pauli pflege. Das sind jetzt nicht sonderlich viele, außer dass dann der eine Teil der Familie, um es mal so zu sagen, dann da auch als Dauerkarteninhaber vertreten ist. Aber es ging dann eher darum, wie es dann im Stadion ist. Und natürlich freut man sich als Hamburger, wieder damals noch nach Hamburg zu fahren und da ein Spiel zu sehen. Aber ich bin weit davon entfernt, dann die St. Pauli-Lieder im Vorwege des Spiels zu singen oder irgendwie zu kennen.
Doch kein Herz für St. Pauli.
Für die Stadt an sich natürlich, weil ich glaube, das macht es auch aus, den Hamburg an sich, aber für den Fußballverein da eher weniger, sondern eher dann in den Farben, die ich jetzt tragen darf.
Ja, Luik, wie ist das, wenn im Stadion das Herz von St. Pauli läuft und kein Zuschauer ist da? Ist das ein bisschen komisch?
Ja, also ich habe jetzt eben, glaube ich, schon gesagt, was einem fehlt, wenn die Zuschauer nicht da sind. Und ich finde, die Fans, die machen eben einen großen Teil des Spiels auch aus. Und von daher ist es so, wie es ist aktuell, aber es ist schon nochmal schöner mit Fans. Und ich hoffe, dass wir diesen Zustand dann auch bald wieder erreichen.
Ja, und weil das Lied so schön ist und Merlin, du vielleicht ja auch mitsingen willst, hören wir nochmal ganz kurz rein, wie sich das eigentlich anhört. Wolltest du auch mitsingen, oder nicht?
Nein.
Ja, aber in Hamburg seid ihr zu Hause, das gilt auf jeden Fall für euch beide, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, wir kommen zum Ende, deswegen auch unsere Abschlussfrage. Normalerweise in unserem HSV-Podcast fragen wir ja immer, wann der HSV aufsteigt. Heute machen wir es ein bisschen anders. Vielleicht, Merlin, kannst du als Gast sagen, wo denn der FC St. Pauli am Ende der Saison landen wird?
Ja, ich glaube, dass die Entwicklung, die sie jetzt seit Winter, ja, auch sportlich dann, wie vorhin schon angesprochen, dann in Ergebnissen zeigen, dass sie auf einem guten Weg sind. Ich drücke natürlich dann den persönlichen Kontakten da, oder in dem Fall jetzt Luik, alles die Daumen und wünsche ihnen alles Gute. Ich glaube, in der zweiten Liga ist es alles relativ eng, was die Tabellenplätze angeht. Da ist es, glaube ich, schwer vorauszusagen, welche Mannschaft am Ende wo stehen wird. Aber da kann ich ihnen natürlich für Montag oder für den weiteren Verlauf nur die Daumen drücken. Aber der Fokus liegt auf uns, sowohl am Montag als auch in den restlichen Spielen, und weniger dann auf Mannschaften, die dann vielleicht oder im besten Fall unter uns stehen.
Diplomatischer Dienst wäre auch noch was für dich. Ja. Luik, dein Schlusswort, wo landet der HSV am Ende der Saison?
Ja, ich glaube, dass die Mannschaft insgesamt mit der Hinrunde auch auf einem guten Weg ist. Wie gezeigt hat, was Merlin auch schon sagt, in der zweiten Liga ist es super eng, in jedem Spiel geht es darum, seine Leistung maximal abzurufen. Aber ich glaube, HSV hat auch eine sehr hohe individuelle Qualität, auch was von der Bank noch kommt. Und ich glaube, wenn die da auf sich schauen, auf ihre Leistung und das abrufen, dann stehen da die Chancen auch gut, nach oben zu gehen.
Das ist echt ein freundschaftlicher Abschluss irgendwie. Ne?
Absolut.
Also die großen Kampfansagen kommen jetzt, oder? Gibt es noch eine kleine Kampfansage an den Rivalen?
Ich glaube, es geht weniger um Kampfansagen dann gerade, wenn man sich dann persönlich auch sehr schätzt. Und wir haben einfach beide eine riesengroße Vorfreude, sowohl wir persönlich als auch die Mannschaft, und am Montag unseren Fans ein gutes Gefühl zu geben, das Spiel zu gewinnen. Und da sind wir aber beide einfach fokussiert auf unsere Arbeit mit den eigenen Jungs und die Aussagen vielleicht dann im Vorwege von Derbys, was dann an Spitzeleien sein kann, das ist nicht unsere Art und Weise, sondern wir wollen mit unseren Jungs erfolgreich sein und die Antwort dann am Montag geben, und das sollte, glaube ich, jetzt im Vorwege eher dann ja im Fokus stehen.
Ja, sehr schön, auch ohne verbale Spitzen und Kampfansagen, haben wir uns auf jeden Fall gefreut, dass ihr hier wart, war sehr interessant und hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank an euch.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Genau, und den nächsten Millern-Talk gibt es dann in 2 Wochen wieder vor dem Heimspiel gegen Paderborn. HSV, wir müssen reden, heißt es dann wieder nach dem Spiel gegen Kiel. Und als gebürtiger Hamburger wisst ihr das beide. In Hamburg sagt man Tschüss, und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.